Sie hören den Kurier.
Well, South Africa has suspended its rollout of the Oxford AstraZeneca coronavirus vaccine after a small clinical trial suggested that it offered only minimal protection.
In Südafrika ist das geplante Impfen mit AstraZeneca vorige Woche vorübergehend gestoppt worden. In Schweden haben sich in den vergangenen Tagen bei geimpftem Gesundheitspersonal vermehrt Nebenwirkungen wie Fieber und Müdigkeit gezeigt. Auch dort hat man das Impfen mit AstraZeneca für ein paar Tage gestoppt. Auch in manchen Spitälern Österreichs haben sich Mitarbeiter skeptisch gegenüber der britisch-schwedischen Impfung geäußert. Mehrere steirische Ärzte haben zuletzt gemeldet, sie wollen lieber auf andere Vakzine warten, bevor sie sich mit dem Stoff von AstraZeneca impfen lassen. Aber was ist dran an der Skepsis? Hat AstraZeneca uns einen Impfstoff zweiter Klasse verkauft? Ist er weniger wirksam als andere Impfstoffe? Ist der Stoff vielleicht sogar ganz nutzlos, wenn sich die Südafrika-Variante noch weiter ausbreitet? Diesen Fragen widmen wir uns in der heutigen Folge des Kurier Daily Podcast. Ich bin Caroline Krause-Sandner und sage herzlich willkommen. 79.200 Dosen vom AstraZeneca-Impfstoff sind schon nach Österreich geliefert worden, von insgesamt knapp 418.000 gelieferten Stoffen verschiedener Hersteller. Insgesamt sollen von AstraZeneca 261.725 Dosen bis Ende Februar kommen. Bis dato sind in Österreich rund 245.000 Menschen gegen Corona geimpft worden, etwas mehr als 7.000 davon mit AstraZeneca. In Wien zum Beispiel in der Impfstraße in der Messe. Immunisiert worden sind damit Menschen unter 65, vor allem aus dem Gesundheitsbereich. Für Menschen, die älter sind, ist der Impfstoff noch nicht freigegeben worden. Aber offenbar fühlen sich auch Jüngere damit nicht ganz sicher. Immer wieder kommt die Frage auf, ob man als junger Mensch die Chance wahrnehmen soll, mit AstraZeneca geimpft zu werden oder doch abzuwarten, bis ein anderer Impfstoff zur Verfügung steht. Das Gesundheitsministerium in Österreich empfiehlt auf jeden Fall eine Impfung. Meine Kollegin Caroline Bartosch hat gestern mit Maria Paulke-Korinek gesprochen, die Leiterin der Impfabteilung im Ministerium, die auch Mitglied des Impfgremiums ist, empfiehlt dringend, sich impfen zu lassen, auch mit dem Stoff von AstraZeneca.
Es ist vollkommen richtig, dass wir momentan laut am nationalen Impfgremium empfohlen haben, dass dieser Impfstoff eingesetzt werden soll bei den Personen unter 65 Jahren, wobei man dazu sagen muss, es laufen ja momentan auch Studien in UK und in den USA, die auch weitere Daten liefern werden zu Personen über 65 Jahren. Und an und für sich sind wir hier wirklich optimistisch und gehen auch davon aus, wenn die entsprechenden Studiendaten vorliegen. Also Sie wissen, es liegen ja die Effizienz, also die Immunogenitätsdaten und die Daten zur Sicherheit liegen ja schon vor, auch für Personen 65 plus. Aber jetzt muss man einfach auch schauen, ob der Impfstoff entsprechend gut auch wirkt bei den Personen 65 plus. Und wenn diese Daten vorliegen, dann gehen wir auch davon aus, dass wir für diese Personengruppe die Empfehlung erweitern können. Wie gesagt, das wird hoffentlich in den nächsten Wochen der Fall sein.
Auch wenn Studien auf eine reduzierte Wirkung des Impfstoffes schließen lassen, könne der Impfstoff von AstraZeneca nachweislich schlimmere Verläufe verhindern.
Gleichzeitig müssen wir aber sagen, der Impfstoff hat ja eine Zulassung von der Europäischen Zulassungsbehörde bekommen. Wir wissen, dass der Impfstoff hocheffektiv und sicher ist und hätte auch keine Zulassung bekommen. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wirksamkeit da gegen Hospitalisierungen, gegen Todesfälle und natürlich auch in der Verhinderung von Covid-19 allgemein. Eine Wirksamkeitsreduktion bedeutet nicht Wirksamkeitsverlust.
Die WHO rät ebenfalls weiter zum Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca, auch wenn in einem Land Mutationen wie die südafrikanische vorhanden sind, obwohl laut ersten Studien der Impfstoff nur eine minimale Wirkung gegen diese Variante haben soll. Auch Gary Feutig, der Bundesrettungskommandant vom Roten Kreuz, hat unlängst auf Twitter empfohlen, die AstraZeneca-Impfung auf jeden Fall anzunehmen, wenn man sie kriegen kann. Im Winter dann auffrischen mit einem mRNA-Impfstoff, schreibt er weiter. Aber was ist wirklich dran an den Gerüchten zu dem britisch-schwedischen Stoff? Warum hält sich gerade bei diesem Stoff die Skepsis so hartnäckig? Ich bin jetzt mit Markus Zeitlinger verbunden. Er ist Klinikleiter an der klinischen Pharmakologie der MedUni Wien. Herr Zeitlinger, die Unsicherheit rund um den Impfstoff von AstraZeneca ist groß. Auch Gesundheitspersonal schiebt die Impfung teilweise lieber auf und wartet auf die Spritze von anderen Herstellern. Ist die Skepsis berechtigt?
Ich würde das ein bisschen umformulieren. Die Skepsis ist verständlich. Berechtigt ist sie vermutlich nur zum Teil, wenn überhaupt. Man muss das ein bisschen in Relation sehen. Ich glaube, die Skepsis ist absolut verständlich, weil wir momentan in einer Zeit leben, wo wir einerseits sehr viel Information bekommen, aber auch sehr viel Überinformation und teilweise auch Falschinformation bekommen. Und das schürt natürlich Verunsicherung.
Mhm. Kürzlich wurde wieder berichtet, also in Schweden, dass sehr viele Menschen, die geimpft wurden, Nebenwirkungen gemeldet haben. Also in dem Fall war das Fieber und Niedergeschlagenheit. Ist es Ihrer Meinung nach bedenklich, dass relativ viele Geimpfte von solchen Nebenwirkungen berichten?
Nun, wir kennen ja bereits von den Studien grundsätzlich die Daten. Und auch dort hat sich gezeigt, dass natürlich Menschen Impfreaktionen haben. Von Nebenwirkungen würde ich grundsätzlich gar nicht sprechen, weil der Körper muss ja grundsätzlich reagieren auf das Vakzin. Selbstverständlich gibt es Impfreaktionen, die einfach stärker sind, als was wir uns erwarten und erhoffen und die dann unangenehm sind, also die dann zu Nebenwirkungen werden. Bezüglich Schweden, wenn diese Zahlen so stimmen, wäre das deutlich mehr, als man erwarten würde. Also dass ein Viertel schwerer Nebenwirkungen bekommt, das ist dann doch sehr viel. So sehen wir das persönlich auch nicht. Hier gibt es auch wieder eine sehr große Heterogenität der Daten. Wenn man zum Beispiel die Daten hernimmt von den UK, da sind doch mittlerweile 15 Millionen Menschen, glaube ich, ungefähr mit AstraZeneca geimpft worden. Und die berichten hier nur von 4 oder 5 Nebenwirkungen pro 1000 Menschen, was wahrscheinlich auch nicht stimmt, was aufgrund einer passiven Pharmakovigilanz also wahrscheinlich die Nebenwirkungen unterschätzt. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Also ja, dieser Impfstoff ist reaktiv, macht auch Reaktionen des Körpers kann zu unangenehmen Begleiterscheinungen wie Fieber führen. Was man hier, glaube ich, noch bedenken und betonen muss, ist, bei AstraZeneca ist zumindest nach den Studien die erste Teilimpfung die reaktogenere, also die mehr unerwünschte Impfreaktionen macht. Während bei Pfizer und bei Moderna die zweite eigentlich die reaktogenere ist. Das heißt, das beruhigt vielleicht Menschen, die jetzt mit AstraZeneca geimpft wurden und die schon beim ersten Mal quasi Fieber bekommen haben und sich dann denken, mein Gott, die zweite Impfung wird noch viel schlimmer sein. Statistisch gesehen zumindest ist das nicht der Fall. Ich kann natürlich trotzdem nicht ausschließen, dass es beim Einzelnen so ist. Aber statistisch gesehen ist die zweite eigentlich besser verträglich bei AstraZeneca, während bei den Messenger-RNA-Impfstoffen genau das Umgekehrte der Fall ist.
Sie haben jetzt den Unterschied angesprochen. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und jenen von Pfizer und Moderna?
Ja, so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. Beide basieren grundsätzlich auf dem Prinzip, dass ich Erbinformation des Virus, sogenannte Messenger-RNA, einbringe in die Zellen, des menschlichen Körpers, in die Muskelzellen. Wenn die da drinnen einmal ist, dann wird sie im Ribosom, das ist so eine Produktionsstätte der Zelle, umgesetzt und wird zum Spike-Protein oder führt zur Herstellung des Spike-Proteins. Das ist dieses Protein, das auf der Virusoberfläche lokalisiert ist und schlussendlich das Andocken an die Zellen der Lunge verursacht. Der Unterschied zwischen diesen beiden Impfstoffen ist eigentlich nur die Art und Weise, wie ich es in die Zelle hineinbekomme. Bei den Messenger-RNA-Impfstoffen, bei den klassischen Messenger-RNA-Impfstoffen, ist diese Erbinformation verpackt in Lipid-Nanopartikeln, also kleine Fettkügelchen sozusagen, und die bringen das in die Zelle. Bei Vektorimpfstoffen, wie bei AstraZeneca, ist es verpackt in einen anderen Virus, der sich selber aber nicht vermehren kann, aber dieser Virus kann dazu benutzt werden, um eben diese Erbinformation in die menschliche Zelle hineinzubringen. Deshalb nennt man es auch Vektor, weil Vektor sozusagen bedeutet, es geht in die Zelle hinein. Mhm. Also man nutzt diesen Virus als Vektor, um in die Zelle hineinzukommen.
Mhm. Jetzt ist es so, dass die anderen Impfstoffe derzeit auch vor allem an ältere Personen geimpft werden. Bei AstraZeneca sind da viele Länder noch vorsichtiger. Auch Österreich impft momentan noch keine über 65-Jährigen mit dem Impfstoff. Sollen Ihrer Meinung nach Risikogruppen oder ältere Menschen mit AstraZeneca geimpft werden? Können sie geimpft werden mit diesem Impfstoff? Oder sollen zum Beispiel Junge vorgezogen werden, weil man ja jetzt doch schon mehrere tausend Dosen davon in Österreich hat?
Nun, schlussendlich ist es ein bisschen eine politische Entscheidung. Rein wissenschaftlich ist es so, oder rein regulativ beginnen wir vielleicht so. Rein regulativ ist der Impfstoff zugelassen für alle Personen über 18 Jahren in der EU. Die EMA hat aber auch gesagt, das ist die Europäische Zulassungsbehörde, dass man zwar den Impfstoff zugelassen hat für alle, weil man glaubt, dass er da auch gut wirken wird, aber dass gewisse Daten noch fehlen bei Personen über 65 Jahren. Und jetzt haben sich einzelne Länder einfach entschieden, unterschiedliche Wege zu gehen. Und manche Länder wie Österreich haben gesagt, ja, weil es da noch nicht genügend Daten gibt, die uns das bewiesen haben, wollen wir den Impfstoff noch nicht bei Personen über 65 einsetzen. Von wissenschaftlicher Seite gibt es eigentlich kein Rational, warum das bei Personen über 65 Jahren nicht wirken sollte. Die Immunogenitätsdaten sind durchaus vergleichbar, also die Antikörper, die bei alten Menschen gebildet werden und die zelluläre Immunantwort ist durchaus vergleichbar. Aber es fehlen uns einfach die klinischen Daten, weil nicht sehr viele alte Menschen in den klinischen Studien eingeschlossen waren. Es wird jetzt natürlich dieser Impfstoff schon weit angewendet und es gibt aber auch noch eine sehr große Studie in den Vereinigten Staaten, die nochmal 30.000 Menschen untersuchen wird. Das heißt, Ende März haben wir wahrscheinlich einen besseren Überblick, wie gut diese Impfung tatsächlich bei älteren Personen wirkt und dann können wir sie auch ein bisschen besser einsetzen. Mhm. Solange das nicht so ist, dann will ich grundsätzlich der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums folgen und den Impfstoff nicht bei Personen über 65 Jahren einsetzen. Was natürlich nicht passieren sollte, ist, dass dann Personen, die zwischen 65 und 75 Jahren sind, plötzlich schlechter dastehen als andere Personen, die dann vorgezogen werden. Weil wenn wir nicht genügend Messenger-RNA-Impfstoffe haben, bevor ich nicht beginne, diese wirklich vulnerable Gruppe, also diese alten Menschen zu impfen, würde ich auf jeden Fall den AstraZeneca-Impfstoff auch jetzt schon vorziehen und er ist auch zugelassen dafür.
Was glauben Sie denn, warum AstraZeneca eigentlich immer wieder in den Mittelpunkt von Diskussionen rückt? Kann man das mit der Herstellung erklären oder an den noch nicht so gehäuften Daten oder woran würden Sie das festmachen?
Es ist, glaube ich, eine Mischung. Einerseits wurde meiner Meinung nach keine sehr gute Medienpolitik von der Firma verfolgt. Man ist ja schon relativ frühzeitig mit Daten rausgegangen und diese Daten waren aber zum Teil widersprüchlich, haben auf sehr kleinen Gruppen von Personen gefußt und damit waren wir zwar von Anfang an in den Medien, aber mit sehr widersprüchlichen Informationen. Mhm. Intrinsisch sozusagen ein Problem ist, dass die Studien anders aufgesetzt waren als die Studien von Moderna oder von Pfizer. Bei Moderna und Pfizer hatten wir eigentlich eine sehr große Studie, die die Daten hier zusammengefasst, mehr oder weniger, oder relativ homogen gebildet hat. Bei AstraZeneca ist es so, dass wir vier verschiedene Studien haben, die in unterschiedlichen Ländern durchgeführt wurden, teilweise unterschiedliche Dosierungsschemata da verwendet haben. Und das führt natürlich insgesamt zu einer schlechteren Datenqualität oder zum Errauschen sozusagen in diesem Datenkonvolut. Und das lässt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, einfach mehr Fragen offen. Mhm. Bezüglich der wirklich relevanten Aspekte, nämlich bezüglich dem Verhindern von Erkrankungen und vor allem, und das ist das Wichtige von schweren Erkrankungen, waren auch die Daten bei AstraZeneca sehr überzeugend. Das rückt aber jetzt einfach dann zum Teil in den Hintergrund, wenn es um numerische Vergleiche geht, 90% Schutzrate, 70% Schutzrate, 50% Schutzrate, was aber so nicht zulässig ist, weil es keine einzige vergleichende Studie zwischen den einzelnen Vakzinen gibt. Das sind alles unabhängige Studien und damit muss man sehr, sehr vorsichtig bei so einem indirekten Vergleich sein.
Also der Vergleich geht sich momentan noch nicht ganz aus, weil es unterschiedliche Studien dazu gibt.
Genau.
Was jetzt aber schon berichtet wurde, ist, dass AstraZeneca nur minimal oder gering gegen die südafrikanische Variante wirken soll. Das heißt, wenn ich jetzt damit geimpft werde und sich diese Mutation doch weiter ausbreitet, bin ich dann ungeschützt, beziehungsweise sind vielleicht Menschen besser dran, die später geimpft werden, weil dann Impfstoffe schon besser entwickelt sind?
Ja, leider ist es tatsächlich so, dass der Impfschutz gegenüber symptomatischer Erkrankung in dieser südafrikanischen Studie schlechter war. Mhm. Man muss das aber ein bisschen trotzdem auch wieder in Zusammenhang sehen. Was diese Studie gezeigt hat, ist, dass numerisch die symptomatischen Erkrankungen kaum reduziert wurden durch die Impfung. Was wir nicht wissen, ist, wie es mit schweren Erkrankungen ausschaut, weil in der gesamten Studie, und zwar eine relativ kleine Studie, nur 2000 Menschen, gar keine schweren Erkrankungen aufgetreten sind. Das heißt, es würde uns natürlich interessieren, vielleicht sind zumindest die schweren Erkrankungen verhindert worden. Dazu fehlen uns aber die Daten. Mhm. Wo wir noch ein weiteres Problem haben, ist, das jetzt im Verhältnis zu setzen zu anderen Impfstoffen, weil Moderna und Pfizer zum Beispiel gar keine klinischen Daten generiert haben mit dieser südafrikanischen Mutation, oder zumindest zum Zeitpunkt der Zulassung keine hatten. Und wir hier nur In-vitro-Daten, also von Zellkulturen, rückschließen können. Das heißt, wir müssen auch hier wieder sehr vorsichtig sein mit einem direkten Vergleich. Ist es richtig? Die Daten von AstraZeneca schauen wirklich nicht beruhigend aus, wenn man sich jetzt diese südafrikanische Variante ausschaut. Nur andere Impfstoffe haben leider gar keine Vergleichsdaten. Oder dort, wo wir Vergleichsdaten haben, das sind andere Medikamente oder Impfstoffe, die erst in der Zulassung sich befinden. Ich denke hier an Novavax, ich denke hier an Janssen. Die haben auch eine reduzierte Aktivität gezeigt. Mhm. Um auf den zweiten Teil Ihrer Frage zurückzukommen, ist man da nicht geschützt? Man ist wahrscheinlich tatsächlich schlechter geschützt gegen die südafrikanische Variante. Wie gesagt, bezüglich der schweren Infektionen wissen wir nichts. Aber es kann durchaus sein, und das passiert jetzt de facto schon, dass die Impfstoffe modifiziert werden und dass man dann vielleicht eine Boosterimpfung in 3 Monaten oder einem halben Jahr mit einem modifizierten Impfstoff durchführen muss, um die südafrikanische Variante oder vielleicht 3 andere Mutationen, die wir jetzt momentan noch gar nicht kennen, die chilenische, die isländische, was auch immer uns noch bevorsteht, dann dementsprechend abdecken zu können. Leider haben wir hier einen sehr dynamischen Prozess, mit dem wir umgehen müssen.
Also das heißt, man kann die Impfung, oder wir gehen davon aus, dass man die Impfung auffrischen werden kann. Kann man eine Impfung auch mit einem anderen Impfstoff auffrischen? Also zum Beispiel jetzt eine AstraZeneca-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff später?
Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass man das machen wird. Auch aus dem Grund, weil unter Umständen vielleicht auch Antikörper gegen diesen Vektorvirus direkt gebildet werden. Und das könnte dann eine Boosterimpfung von AstraZeneca mit einer weiteren Dosis von AstraZeneca sogar problematisch machen. Also es ist durchaus vorstellbar und sogar wahrscheinlich, dass man dann auf andere Impfstoffe zurückgreift und die Impfstoffe gegeneinander mischt. Eine derartige Studie läuft beispielsweise auch schon wieder in England, wo man tatsächlich den Pfizer-Impfstoff und den AstraZeneca-Impfstoff miteinander mischt, um sich anzuschauen, wie hier die dementsprechende Response und wie hier die entsprechende Schutzrate ist.
Mhm. Herr Zeitlinger, vielen Dank für diese Erklärungen. Alles Gute.
Sehr gerne, wünsche ich Ihnen auch.
Die Skepsis ist, nicht zuletzt wegen der Häufung von Informationen und Gerüchten, verständlich, sagt der Impfstoffexperte. Außerdem sagt er, es macht vielleicht ohnehin Sinn, nach einigen Monaten mit einem anderen Impfstoff aufzufrischen. Man ist also nicht lebenslang an den Covid-Impfstoff gebunden, mit dem man sich zuerst impfen lässt, entwarnen die Experten. Bei der Grippeimpfung wird das etwa auch so gemacht. Auf jeden Fall scheint es, als müssen wir uns daran gewöhnen, regelmäßig zur Corona-Impfung gebeten zu werden. Das war's von mir. Verabschieden möchte ich mich mit einem Song von der Band The Vaccines, was übersetzt die Impfungen heißt. Justin Young, Frontman der Band, hat sich kürzlich darüber beschwert, dass die Band auf Google kaum mehr zu finden ist, wegen der vielen Berichte über die Corona-Impfstoffe. In einem Interview sagte Young, er hofft, dass in einem Jahr seine Band wieder die wichtigsten Vaccines auf dieser Erde sein werden. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ton und Schnitt sind von Dominik Kanzi angekommen. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mitgearbeitet hat heute Sarah Weißkram. Wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann abonniert den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne ein paar Sternchen. Ich bin Caroline Krause-Sandner und wünsche euch einen schönen Abend.